Guten Tag, liebe Trash-, Punk- und Blues-Freunde. Nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Podcast-Gestrüpp, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Und nun geht's los. Was ist los hier?
Genau, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Wingen, heute mit einem einzigartigen Start, denn ich, mal gut, man könnte ahnen jetzt, was für ein Thema kommt, danke Jim dafür, hallo Jim erstmal.
Ja, hallo.
Hallo Raoul.
Hallo.
Ja, Jim, magst du zu dieser Einleitung vielleicht uns was erklären?
Ja, die Originalworte wurden in leicht veränderter Form von Wilhelm Wieben gesprochen zur Ausstrahlung der ersten Beat Club-Sendung am 25. September 1965. Es wurde vorgewarnt, wenn Erwachsene das zu Gehör bekommen, dass man da aber jetzt nicht richtig losbrettert und allen Kindern das Hören verbietet oder sich darüber am Ende noch beim Sender aufregt. Wir haben es hier ein bisschen ähnlich. Wir werden heute ein bisschen kratzigere Musik spielen und ich möchte jetzt keine der Hörerinnen und Hörer vergrätzen, aber ich will ein mir sehr wichtiges Thema vorstellen, wo ich eine intensive Leidenschaft gepflegt habe über die letzten Jahrzehnte. Es geht um den Titel Your Trash, My Treasure, Rough Punk and Blues, und wir gucken mal, was man darunter verstehen könnte. Wir erinnern uns an Musiker wie Nick Cave, mit Birthday Party oder den Bad Seeds, auch einstürzende Neubauten und vieles mehr. Also es gibt eine Spielart des Rock, wenn man es denn darunter fassen will. Vielleicht ist es auch Punk, man weiß es nicht. Und des Blues, und da kommen ganz viele Einflüsse zusammen. Aber man hat eine andere Definition von Sound. Das muss nicht sauber sein, das muss kratzig sein, das soll auch nicht glatt sein, das kann schräg sein. Das kann auch mal vom Sound her, wie ich schon mal in einer anderen Sendung gesagt habe, ich nehme eine Muschel am Strand, hör mal da rein und hör das Rauschen. Bis dahin könnte es gehen. Also Perfektion, glatter Sound, das ist eher nicht unbedingt angesagt. Aber das heißt nicht, dass da Emotionen und viel, viel, viel Power und Überzeugung und für mich grandiose Musik dahinter steckt. Bewusste Dissonanzen, Noise, alles möglich. Wir gucken mal, was wir für Titel heute hören. Ich starte einfach mal mit einem Stück und dann hören wir mal rein, was da so geht. Es geht eigentlich um eine Coverversion eines 60er-Jahre-Stückes der Gruppe Cheetah Slicks. Das Lied heißt Can It Be? Und da können wir mal so einen kleinen Hauch erhaschen. Bitte sehr. So, ich bin ganz Ohr. Was sagt ihr denn?
Also, ja, ich stehe ja total auf sowas. Ne? Also es ist immer schwer zu beschreiben. Es hat was von, gut, das hier ist auch so schon mal gute Rockmusik von vorne. So, ne? Das ist ja nicht komplett abgefahren, aber das geht immer von einem, so eine Struktur, die man sonst aus dem Rock kennt oder Punk-Musik kennt, und dann bewegt man sich in Dissonanz, in Sachen, die auf einmal nicht mehr so melodisch sind, und es hat was wie, so also wie auch psychedelisch, also diese, man geht in seinem Kopf auch in Grenzen hinaus, wo man, ist das Verrücktheit, weiß ich, also, und, also, spricht das total an, also ich wünsche mir, ich könnte das auch so spielen, weil ich glaube, das ist auch für die Leute, die diese Musik spielen, noch ein krasserer Effekt letztendlich. Und das hier war wirklich ein super Beispiel auch von dem gesamten Song. Also es ist ja nicht nur komplett dissonant, sondern super Rock eigentlich, ne?
Absolut. Raul, was kannst du dazu sagen?
Oh, yo, jetzt wird's schwierig. Okay. es ist also, für mich ist so Musik schwierig. Es ist ganz originell. Es ist, ich fand ganz interessant. Wir haben so ein bisschen, also Punk, Rock, aber dann war ein neues Charakter mit dabei. Und dann eine ganz interessante, spannende Mischung, die ich vorhin nicht wahrgenommen habe, die aus dem Stück direkt ein neues Genre macht. Ist das so? Oder sind wir, wo befinden wir uns jetzt?
Ja, beim Punkrock? Wir sind bei der trashigen Ausgabe von Punk mit Blues, würde ich sagen. Hier ist es ein Cover eines Stücks von 1967 von den Savoys, was auch schon ein schnelles Stück war für damals und in der ganzen Grundharmonie genauso ist. Die covern es gut, aber hier wird dann halt mehrere Schichten elektronische Gitarren draufgeschissen. Und das macht einen anderen Sound. Und das sind jetzt keine, also da legen sie bewusst keinen Wert auf sauberen Klang, sondern sie wollen die Dissonanz da drin, weil das diesen rauen Charakter dann ergibt. Mhm. Und das wird bei einigen oder eben fast bei allen nachfolgenden Tracks eine Rolle spielen, die ich jetzt hier am Start habe. Und zu den Cheetah Slicks, Dreimann.
Ich kann noch kurz was dazu sagen zu diesem Stück. Also, wir haben schon öfter in unserer Sendung den Ausdruck Wall of Sound genutzt. Und hier ist, man, der Sound übernimmt die Kontrolle über dieses Stück und prallt. Ne? Du wirst da überflutet von diesem Sound. Und wenn du in dieser Stimmung bist, natürlich, ist keine Musik, was man, glaube ich, gemütlich vom Sofa hört. Es ist eine Musik, die dich animiert und die dich transportiert. Und irgendwann, es gibt einen Verlust von menschlicher Kontrolle und du fragst dich, was passiert hier? Und du wirst von dieser Menge an Sound, was von allen Seiten einfach kommt, einfach überwältigt. Und das ist ja, finde ich, sehr gut gelungen. Es ist nicht nur, dass man einfach so Krach macht, sondern das hat eine Struktur, auch wenn die schwer zu erkennen ist. Und doch immer zurück zu doch Sachen, die wieder melodisch werden. Diese Wechsel finde ich auch sehr, sehr spannend.
Genau, hier würde jetzt dann in wenigen Sekunden sofort wieder das Thema aufgegriffen und würde diese relativ melodische 60er-Jahre-Melodie bearbeitet. Und dann kommt die nächste Welle, der nächste Eimer mit Sound, der darüber geschüttet wird. Und also ich bin übrigens, habe ich auch schon früher mal erzählt, kein ausgewiesener Fan des Noise Rock an sich, aber es gibt bestimmte Spielarten, die vor allen Dingen im bluesigen, trashigen Punk-Bereich eine Rolle spielen. Da bin ich großer Fan und das ist jetzt hier ein Musterbeispiel. Es gibt eine Aufnahme von Cheetah Slicks, das ist die Gruppe, wie ich eben sagte. Die haben eine 17-minütige Coverversion von Sister Ray von Velvet Underground gemacht. Das ist auch fantastisch, das Stück. Über 17 Minuten ein einziger Trip letztlich. Und vieles mehr. Sie haben diverse Platten gemacht. Auch unterschiedliches Zeug. Da ist auch nicht alles so schnell. Und sie haben, es ist ein Trio, Boston 87 gegründet. Und zum Beispiel mit John Spencer, den wir später noch hören, getourt. Und alles möglich gemacht. Das hier ist ein Song von einer 1991er Single auf dem einschlägigen Label In The Red, die viele solche Sachen rausgebracht haben. Aber dieses Stück packt mich, weil es eben dieses 60er-Jahre-Stück noch völlig erkennbar lässt, aber mit einem anderen Schub Energie nochmal versorgt. Das war mein erster Ansatz. Wir wechseln zu einer Gruppe, die haben wir hier schon zweimal gehört. Und einmal musste Raul sich den Kopfhörer, glaube ich, absetzen, weil es zu höhenlastig war. Es wird auch jetzt wieder ein bisschen höhenlastig, aber sehr kurz. Der Song ist nur wenig länger, als wir ihn jetzt spielen werden. Es geht um die Japaner Teen Generate und die covern ein Punkstück von einer amerikanischen Band, den Queers, und zwar den Track Kicked Out of the Weebelows. Und die Weebelows sind die We'll Be Loyal Scouts. Das ist eine Boy Scout-Formation, 1911 gegründet aus den USA. Und das ist ein ganz witziger Hintergrund, wenn man das kennt. Der Text ist jetzt nicht erstens nicht so gut verständlich und zum Zweiten auch nicht so total inhaltstief. Aber zumindest ist es offensichtlich eine Reflexion eines der Queer-Leute damals und als Coverstück jetzt von den Japanern rausgepumpt. Und ich sage, bahnfrei. Yes. Also nicht besonders ausgefeilte Akkordfolgen, aber für mich eines der besten Lieder, die ich überhaupt kenne. Und es musste jetzt keine Hi-Fi-Attraktion werden, um genug Energie für mich zu entwickeln. Was sagt ihr denn?
Ja, das ist auch doch auch schnell, ne? Es ist nicht so, das glaube ich, zu spielen ist schon schnell. Aber auch, genau wie du sagst, die. Ich denke, was wir auch in diese Podcast versuchen, ist auch zu zeigen, mit welcher Motivation man Musik spielt und hört. Also es gibt ganz viele verschiedene denkbare Motivationen, um Musik zu spielen, zu hören. Und denke auch, dass dieses Stück, ich könnte den Text überhaupt nicht verstehen, ist aus der Aufnahme, aber hat was mit Rauigkeit, Wut. Es ist oft die Stimme einer Generation, das funktioniert und auch wirklich, wenn man live bei sowas ist, es ist unglaublich, wie das auch packen kann. Also das ist nicht nur Musik gedacht, um schön gehört zu werden, sondern das ist Musik für Menschen, für zusammen, und das ist, also und ich finde dein Stück, ich mag solche kratzige Stimmen, ich mag die Wucht, die da zum Ausdruck kommt. Ich wüsste nicht, wie man so viel Wucht eigentlich so dicht packen kann, wie jetzt in diesem Stück. Ich mag's gerne, ja.
Ja, also die haben wir den neuen Rockcharakter gehabt. Jetzt haben wir die, denke, ganz bewusste Übersteuerung der Stimmen, ne? Die als Stilelement dann da auch nochmal eine große Rolle spielen. Ich hätte als Produzent gesagt, sag mal, schleicht euch, ist das euer Ernst? Das können wir so nicht veröffentlichen. Aber es gibt Leute, die es mögen.
So sieht's aus. Und wenn es jetzt glatt produziert worden wäre, hätte es nicht dieselbe Wirkung. Das ist der Unterschied.
Ja, ja.
Und also ich habe die Jungs live gesehen. Es kommt live nochmal wuchtiger rüber. Dann hast du natürlich ein anderes Schlagzeug, einen anderen Bass. Hier ist das schon ziemlich No-Fi-mäßig aufgenommen. Ich habe nichts gegen gute Aufnahmen. Es gibt auch gute Punk-Aufnahmen, gute Punk Platten, die mit einer vernünftigen Aufnahmetechnik produziert wurden und auch einen entsprechenden Druck entwickeln. Aber es gibt eben bestimmte Spielarten. Und eigentlich fällt das hier vom Inhalt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil es nicht ganz die Musik widerspiegelt, die ich eigentlich ursprünglich im Sinne hatte, nämlich indem ich nur rein Blues-Einschlag-Dinger mache oder aus frühen Rock'n'Roll-Titeln vielleicht so eine trashige Note rüberlegen. Da gibt es alle möglichen Beispiele. Da komme ich nachher noch zu. Aber hier beeindruckt mich einfach der eigentlich poppige Charakter, der da drin ist. Es ist eine sehr einfache, einfach hoch, runter, zwei, drei Noten hoch und wieder runter und darauf einen wunderbaren Gesang rübergekloppt, mit einer totalen Energie runtergeschrubbt und für mich sehr poppig und klasse. Also das, was du eben meintest, unterstreiche ich alles bis auf diese Aggression. Für mich hat das hier keine Aggression, sondern das ist die raue Spielart eines Popsongs.
Ich meinte aber auch nicht Aggression, ne? Mit Wucht meinte ich, ist mehr, naja, man könnte diese Botschaft auch, weiß nicht, wie man das anders ausdrücken konnte, aber das Gefühl, es kommt tief aus ihm heraus. Das ist, was ich meine.
Ja, okay, verstehe.
Okay, also ich finde das schon aggressiv. Ich finde das höchst aggressiv.
Ja, für dich überhaupt nicht. Das ist halt, das ist
absolut aggressiv.
Ja. Poppiger Punkrock in einer raueren Aufnahme.
Wo ist denn da der Pop?
Das ist ja ein totales Popstück, was die da eigentlich singen.
Alles klar.
Ja, da haben wir wohl andere Auffassungen. Ist ja auch egal. Also jedenfalls erschien 1994 auf der LP Get Action, auf dem legendären Crypt-Label, auf Tim Warrens Fame. Der Mann sitzt in Berlin und produziert auch immer noch einige Platten ab und an oder zumindest sorgt für den vernünftigen Sound und ist ja bekannt für seine unnachahmlichen und besten 60s Garagen-Punk-Compilations. Es gibt nach wie vor den Crypt-Laden in Hamburg, Altona, ich kann ihn nur empfehlen. Wir wechseln zum nächsten Stück und da sind wir dann bei John Spencer, der ist ja jedem bekannt, aber ich weiß nicht, ob jeder ihn wirklich gut kennt, weil er hat unheimlich kratzige, harte Musik gemacht, angefangen mit Bands wie Pussy Galore, die wirklich richtig schrill abgegangen sind, Boss Hogg und ähnlichen Dingen. Wir hören uns jetzt ein Stück an von einer Serie, wo er 2, 3 Singles rausgebracht hat, so als eine Jukebox-Serie. Und da war ein Stück drauf, das nannte sich Down Low. Man müsste es eigentlich wirklich ganz hören, weil dann die Brillanz des Songs aus meiner Sicht klar rüberkommt und der durchaus hardcore-trashige Rahmen dieses Songs noch besser durchbrechen würde. Wir begnügen uns mit einem einminütigen Ausschnitt. Bitte sehr. So, ja, das ist doch mal ein Wort, würde ich sagen.
Also ich kenne die John Spencer Blues Explosion und ich fand das, sie haben spannende Sachen da gemacht. Wir haben zwar auch wieder hier die bis zum Anschlag verzerrte Stimme, die aber auch ganz offensichtlich hier auch als Stilmittel bewusst so eingesetzt worden ist. Sie haben eine stark verzerrte Gitarre, die gut mit dem Schlagzeug harmoniert. Also sie brechen irgendwie Sachen auf, im Unterschied zu den Songs, die wir jetzt eben gehört haben, meine ich das. Was mich dann, merke ich, war etwas experimenteller Ansatz, auch mit dem Augenzwinkern, der hat mich sehr angesprochen. Also ich fand das hat mir gut gefallen.
Ich hätte gedacht, ihr rieselt da das Resthaar aus.
Mir rieselt das Resthaar. Na, 3 Haare habe ich nur verloren.
Ja, ich kenne die auch. Ich mag John Spencer Blues Explosion sehr. Und ich finde es einfach, es ist gar nicht so einfach, so eine Musik zu machen. Es klingt erstmal nur nach, wenn man denkt, okay, aber ich starte mit so ganz frei von Strukturen, aber es gibt doch eine Struktur in dem Song. Diese Cowbell ist fantastisch eingesetzt. Und gibt auch andere Stück, wo seine Stimme mehr zu tragen kommt, auch so. Und hat am Ende aus diese Destrukturierung entsteht doch irgendwas, wo man mittanzen kann. Also die nehmen einen mit auf eine Reise, wo man denkt, ich weiß gar nicht, wo ich bin hier, aber irgendwie transportiert mich das irgendwie.
Ja, es hat fast was Funkiges durch diesen, also das ist schon ein sehr originelles Teil, findet man, wenn man das jetzt nicht, wenn man nicht nach der Single suchen will, gibt es eine Compilation, wo das drauf ist. Also wie gesagt, Down Low, ein Song, den ich immer schon super gut fand. John Spencer ist übrigens nur noch nicht mal ein knappes Jahr älter als du, Raul, obwohl der schon wirklich seit gefühlt Ewigkeiten im Geschäft ist. Der ist unterwegs gewesen, wie ich schon sagte, Pussy Galore, Boss Hogg, mit seiner Frau dann übrigens zusammen, dann Heavy Trash und zuletzt dann mit John Spencer and the Hitmakers und jetzt hat er wieder unter John Spencer 2024 eine Platte rausgebracht. Da ist nicht alles so krachig, aber es ist auch nicht alles glatt, was er macht und die frühen Sachen sowieso nicht. Und das ist stellvertretend für eine riesige Bandbreite an Bands, die es vor allen Dingen in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern gibt, die auch in Schweden und Frankreich vor allen Dingen, wir kommen gleich zu einem französischen Stück, die diese Trash-Note da mit reingebracht haben und ein völlig anderes Sounderlebnis damit kreieren. So, also wir kommen jetzt nach Frankreich, wie eben schon erwähnt, und wir kommen zu einer Gruppe, die eine sehr gute Spielart aus Frankreich wieder spiegelt, über eine der wesentlichen Vertreter dieser Spielart, den Fatals, mit einer fantastischen Nummer, die wieder eher in Richtung Punk spielt und nicht den Blues-Charakter abbildet, den ich ursprünglich im Sinn hatte in dieser Sendung. Sehr trashig aufgenommen, tolles Live-Erlebnis, die zu sehen. Can't Change My Style, ein Stück von ihrer super raren begehrten ersten Single. Bitte sehr. Ja, Ästhetik weit entfernt von glatt. Jetzt seid ihr am Zug.
Stefan, sag du zuerst.
Ja, aber, ja. Die Technik kommt noch. Ja, das kommt aus Frankreich, das ist nicht, meinst du?
Allerdings.
Gut, ich könnte das nicht verstehen. Der Text ist schwer zu verstehen.
Er hat auch Englisch gesungen.
Ah, okay. Nein, also super Gitarre eigentlich. Also auch wieder eine schnelle Nummer. Ähnelt eher, ne, diese glaube ich, eher den zweiten Stück, was du mal...
Genau, eher die punkige Ecke.
Genau. Und ja, hier auch ein Stück, was war das live? Was?
Nee, aber könnte.
Könnte, ja, genau. Das ist immer sag mal so, diese Musik ist immer die Frage, also ich durfte sowieso sowas zu Hause nicht hören, das ist ja klar. Aber ich mag solche Musik, aber es gibt, man muss in der Fassung sein, ne? Oft würde ich eher sowas draußen oder live hören.
Zum Grillen.
Nein, aber manchmal, wenn man, oder tatsächlich auch in der Bahn mit Kopfhörer oder sowas. Und also hier ist sehr gut, also die Band, die tatsächlich auch gut zusammenspielt mit einem sehr dominanten Gitarrensound, was richtig nach vorne geht. Und Sänger, der Entschuldigung, der diese auch, so wie ich auch, diese kratzige Stimme hat und brüllt. Und ja, also ich mag sowas gerne, also geht nach vorne und würde natürlich gar nicht funktionieren, wenn es glatt produziert wäre, sag ich mal. Ne?
So, Paul, dein neues Lieblingslied.
Also für mich würde, wenn es in der Hölle Musik geben würde, würde die so für mich klingen. Es ist für mich so Höllenmusik. Was ich ganz interessant fand, und du merkst, Jim, ich setze mich mit dieser Musik auseinander. Sie haben den ganz berühmten, einer der berühmtesten Rockgriffs überhaupt, ist ganz einfach zu spielen, nämlich 60er-Jahre-Hit Wild Thing, diese Akkordfolge, übernommen. Und was Neues draus gemacht und das mit voller Wucht dann dem Hörer von Latz geknallt. Ja, also das ist das, was ich dazu, und dass das Franzosen sind, das lässt mich über das Land dann auch nochmal neu nachdenken.
Also für mich eine der fantastischsten Vertreter aus diesem Genre des Trash-Punk, wenn man es mal so nennen darf. Die Fatals, das ist eine Platte gewesen, wie gesagt, von ihrer ersten Single, ein Song von ihrer ersten Single gewesen, 2003 auf Nasty Product hieß das Label, veröffentlicht. Es gibt sehr viele andere Gruppen, die vielleicht nicht ganz so trashig unterwegs waren, aber das ging dann oft auch ins Bluesige rein. Da gibt es eine ganze Palette von Gruppen, viele auch aus dem Reich und dem Gebiet von Avignon. Da gibt es auch tolle Compilations, wo es klare 60s-Punk-Bands gibt, die bis hin dann eben in den Punk reichen. Wir haben selber schon mal auch ein Stück gehört hier in der Sendung. Als ich Punk-Hits gespielt habe, haben wir schon mal ein Stück aus der Avignon-Ecke gehört. Und es gibt dann eben so Gruppen wie Magnetics, Crash Normal, Go-Go Man and the Players, die Bellas, die eher 60s-Sachen gespielt haben, die dann zu den Liminanias geworden sind, die kennt man vielleicht. Und aus den USA dann so Sachen wie das Rip-Off-Label mit den Rip-Offs, mit Supercharger und vielen anderen mehr, mit den Mummies oder endlos vielen anderen Gruppen, die zwischen Punk und Trash so ein bisschen rumchangieren und tolle Sounds machen. Labels, jetzt zum Beispiel Yakisaka Na oder Saxon Viral Sound, Nasty Product und Prophets, zwei typische französische, wie auch Yakisaka Na. Kiss My Ass, Scrooge, so ein super limitierten Label, die ganz interessante Sachen auch rausgebracht haben. Slovenly, Voodoo Rhythm als Schweizer Label mit Beatman und den Monsters und. Mal mehr oder weniger bluesig angehaucht, mal mehr oder weniger 60s Garagenpunk angehaucht. King Automatic wäre noch ein Name und. Also diese Varianz dieser ganzen Geschichte ist breit und hier finde ich toll, dass es, ja, ich finde diesen Trox-Hinweis, den du eben gegeben hast, gar nicht so schlecht. Die klauen sich irgendwo einen Riff, aber bauen daraus eine Soundbombe, die für mich total nach vorne geht. Und wenn du die live gehört hast, dann ging da wirklich die Post ab. Aber das ist der bestklingende Titel von denen auf der Single, würde ich mal sagen. Wie auch immer.
Wir haben gerade live eine Hörerfrage reinbekommen von Horst P. aus Frankfurt. Er hat gefragt, wo bleibt der Blues?
Ja,
berechtigte Frage.
Der kommt jetzt.
Du hast uns Blues versprochen.
Ja, gut, bei John Spencer waren wir schon beim Blues dabei. Aber hallo. Und jetzt kommen wir zum Blues.
Okay.
Und zweimal, um genau zu sein. Und zwar machen wir weiter mit den Gories. Sovereignty Flight heißt das Lied von ihrer ersten Platte, richtungsweisend in dem Genre. House Rocking hieß die LP, 1989 erschienen auf Wanghead Records. Und in den USA und den Fanclub, also auf dem Fanclub-Label in Frankreich. Und das ist eine Gruppe, wo sich eigentlich jeder drauf einigen kann. Das ist jetzt auch sehr zurückgenommener, aber dennoch müssen die, das Gitarrensolo, was dann später kommt, ist gerne auch verstimmt, extra. Es sind drei Leute. Und erschienen sind ihre Platten auf Labels wie In the Red, Sub Pop, Crypt oder auch, ich meine, ja, fällt mir jetzt nicht ein, das nächste Label. Ist auch egal. Das ist eine richtungsweisende Garagen-Punk-Trio-Formation, die sehr bluesig vom Einschlag sind. Dan Croher ist auch dafür verantwortlich. Als einer der Gitarristen, der zweite Gitarrist ist Mick Collins, der vor allen Dingen mit den Dirt Bombs viele Platten gemacht hat. Und Peggy O'Neills an den Drums, die sehr rudimentär spielt. Wir hören jetzt in den Song Serenity Flight von 89. Bitteschön. Also die Gories waren eine Band, die eigentlich ein Genre dann wieder mitbegründet haben mit diesem trashigen Garagenpunk, der aus meiner Sicht aber durchaus Blues-Einflüsse hat. Was sagt ihr denn? Raul wagt es zu bezweifeln.
Ich sag nix.
Ja, es ist, ich kenne mich mit Blues gar nicht aus. Ich kenne mich mit den ganzen Genres sowieso nicht aus, ist egal. Aber mir gefällt dieses Stück, weil ich finde den Grundriff von dem Song super schön eigentlich. Ich finde die Stimme von dem Sänger auch wirklich toll. Und diese gemischt mit dissonante Elementen bringt so Kontrast und macht diese auch diese schöne Moment noch schöner. Also das ist, es bringt einen Vergleich, was man sonst nicht hat, wenn man das nicht in dem Song hat. Und das ist ja wirklich schön umgesetzt, sehr schöne Gitarre-Sound auch, so von der Aufnahme, so untypisch weit. Ich sehe auch auf dem Cover Mustang Guitars, das ist ein typischer Sound, was da entsteht. Von welchem Jahr ist es?
89.
Ja, wollte ich sagen, okay. Und man erkennt auch Nirvana hat nicht immer super auch harmonisch gespielt. Es gibt auch in Nirvana Element von Dissonanz und, aber das hier ist ein besonderes Stück, fast berührend, muss man sagen.
Finde ich auch. So, Pauli.
Rauli, ja, ich komme mir gerade so vor, Jim, wir sind in einem Boxring und du drängst mich in die Ecke und mit dem nächsten Song kommt der K.O.-Schlag und ich bin kurz davor, das Handtuch zu werfen. Das ist schon, du forderst meine Geschmacksgrenzen heraus. Ich fand den Song, er hat ein bisschen Velvet Underground-Flair auch.
Ja, das finde ich gar nicht schlecht.
Aber an der Stelle, wo ich aussteige, ist die verstimmte Gitarre. Da hätte ich dem jungen Mann gesagt, Stimmgerät, kann ich dir leihen, stimmen Sie nochmal neu. Da kann ich nicht, da steige ich aus.
Aber das ist ja gerade der Deal.
Ja, das ist wahrscheinlich der Deal. Für mich ist es eben nicht der Deal. Das hätte ich dann anders gelöst. Ich kann es nicht, ja.
Das hättest du deshalb anders gelöst, weil du die Musik nicht verstehst.
Ja, genau, jetzt kommt der K.O.-Schlag. Ich merke das schon. Da steige ich aus. Dazu kann ich nicht.
Aber das ist auch gar nicht schlimm.
Ich fand das ansonsten vom Ansatz her, auch von der Stimme her, auch diesen Velvet Underground, ganz originell, aber die Gitarre, da komm ich nicht mit. Ich werfe mein Handtuch gleich.
Das Handtuch hast du gerade geworfen. Ach so, okay. Weil das ist genau das, was ich meinte. Deshalb übrigens auch die Einleitung, die ich gesprochen habe. Das ist genau... Yeah. Dafür vorgesehen, dass man diese Disharmonie, die man hier bewusst reinlegt, dass man das gar nicht hören will und dass man das gar nicht, eigentlich auch gar nicht versteht, weil es hier nämlich um eine ganz andere Atmosphäre geht. Wenn dir da jetzt ein sauberes Solo hinplonkt, dann hat das überhaupt nicht diese Energie und gar nicht diese Atmosphäre, die hier rüberbringen wollen.
Ja,
also das geht um, ja. Also ich will den, bisher hast du völlig recht, ist der Blues unterbewertet und nehmen wir gegebenenfalls den Blues als Note raus, weil es gibt viele Gruppen wie 68 Comeback oder Fireworks, wo du Blues aus der alten Rock'n'Roll-Tradition von Covern, die sie dort spielen, viel mehr noch drin ist. Die habe ich aber jetzt alle weggelassen, deshalb ist das aber im Titel noch stehen geblieben. Aber es ist eine bestimmte ein Genre, was sich aufteilt in bluesige Stücke, in garagenpunkige Stücke und in, also Cheetah Slicks zum Beispiel, die würde ich mit vielen ihrer Stücken in den Blues reinpacken und in eine, ja, rein punkige Ecke, wie zum Beispiel die Franzosen eben oder Teen Generate. Die habe ich deshalb mit reingenommen und habe die Bluesstücke rausgenommen, weil sie eine wunderbare, ja, ungehobelte Spielart bringen, auch was die Aufnahmeleitung angeht. Und
also sag mal, das Intro hast du nur für mich gesprochen, ja?
Nein, das habe ich für Leute, die es so empfinden, gesprochen.
Ja, ja.
Und das ist der Hintergrund. So.
Und vielleicht noch einen Punkt zu, ich finde diese Musik tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Es ist nicht so, dass man genussvoll diese Moment, diese dissonante Sachen hört, sondern dein Kopf arbeitet auch die ganze Zeit. Du hast irgendwas erwartet, da kommt irgendwas, was dich überrascht. Und das, wenn man doch sich darauf einlässt, macht das irgendwas auch. Ich weiß nicht, ne, wenn man, ich glaube, man ist immer im Kopf mit der Tonalität, die man sonst erwartet hätte und man merkt, das bewegt sich, das zieht mich woanders hin. Und dann, wenn es zurückkommt zu diesem Riff, dann ist das fantastisch. Und dieser Moment, wo der Riff wieder einsetzt in diesem Lied, also wo man, was man zum Schluss gehört hat, ist, würde niemals so wirken, wenn es diese überraschende Moment dazwischen gegeben hätte. Ein anderes Hören und ja, also ich fand das sehr gut.
Sie finden dann auch immer wieder in die Harmonie zurück. Und ich habe jetzt hin und her überlegt, eigentlich bis eben, ob ich das nettere Stück als Schlussstück von Chrome Cranks spiele oder ob ich das härtere Stück nehme. Ich nehme jetzt das härtere natürlich. Ich hatte gewählt von den Chrome Cranks zwischen Hot Blonde Cocktail, das wäre deutlich ja anhörbarer und vielleicht fast ein bisschen funky. Und jetzt spielen wir aber Burn Baby Burn, da hast du deine Hölle.
Und ich hab meine Hand doch schon längst geworfen, du. Ich liege am Boden.
Chrome Cranks, eine Truppe, die sich 88 in Cincinnati, Ohio gegründet hat. Die Leute, die dahinter stehen, das sind Gitarrist und Sänger Peter Aaron, Gitarrist William Gilmore, Weber III, der Trommler ist Bob Byrd und der Bassist ist Jerry Teal. Jerry Teal hat später auch noch viele, viele interessante Sachen gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe eingeleitet, Nick Cave mit seinen ersten Formationen, Birthday Party und so, die haben eine super kratzige Musik gemacht, ja. Oder auch so Gruppen wie Beasts of Bourbon und viele Australier eben auch einfach, ja. Nimm Nick Cave. Und dann bei uns Einstürzende Neubauten. Super wichtige Gruppe aus der Zeit. Aber das muss halt nicht jedem gefallen. Das ist klar. Wir schließen die ganze Kiste mit den Chrome Cranks von ihrer LP Dead Cool von 1995, auch auf dem Crypt-Label erschienen, mit dem zarten Lied Burn Baby Burn. Was ich voranschicke, ist noch, eigentlich hat es einen leichten Suicide-Touch, so wie er singt. Man müsste den ganzen Songaufbau jetzt verstehen. Da hat er so Wimmerphasen und dann irgendwann bricht ein Akkord-Break rein, wo es dann sehr rockig wird. Und der Herr hat eigenwillige Gesangsideen auf jeden Fall. Bitte sehr. Also für manche ist es ein Zahnarztbesuch, für mich ist es fantastische Musik. Was sagt ihr?
Ich bin K.O., ich kann nichts mehr sagen. Ich wollte kurz sagen, ich habe so ein bisschen auch die Ruhekraft, finde ich, entdeckt, die aus der auch die White Stripes so ein bisschen gesaugt haben.
Absolut, ne? Absolut.
Und Jack White heute noch sich bekräftigt. Das konnte ich wiedererkennen, aber wie gesagt, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr speziell, muss ich sagen.
Kein Problem.
Ne?
Also das ist auch, was ich wichtig finde in diesem Stück, ist der Hall. Also es nicht nur auf Gesang, Gesamt, man hat das Gefühl, die spielen in so einem Hangar oder so eine große Halle, sag ich mal. Und dadurch wirkt dieses Stück von vorne sowieso, als kriegt man ganz andere Bedeutung, irgendwie, wenn das gesungen wird. Und ich weiß nicht, wie dieses Stück entsteht und ich kenne die Band überhaupt nicht. Ich denke, das ist auch, dass dieses Stück auch was hypnotisch haben kann, also wenn man den Stück komplett hört, ne, so. Und ich finde interessant, wie die zwei, ne, die Gitarren, die dann auch diese lang gezogene Bending dann durchziehen mit seiner Stimme, die, klar, der singt nicht, aber er hat eine interessante, kratzige Stimme, die irgendwie dazu passt und diese Situation entsteht eine Musik, die sonst nicht funktionieren würde, wenn du nicht diesen Hall hättest und diese Musik muss auch tatsächlich auch relativ laut gehört werden und dann, wenn du das noch mit dem Hall hast und wie gesagt, es ist auch eine Musik, glaube ich, die man besonders erlebt, wenn man sie spielt. Also man merkt, dass da passiert mit diesem Mensch was, also der driftet irgendwo hin und nicht nur er allein, sondern er und seine Band.
Ja, also für mich hat dieses Hallige, erinnert mich immer an Suicide und die Art, wie Alan Vega gesungen hat und diese totale Dropout-Kiste so halb am Wahnsinn. Und das ist ein Stück, die haben zwischen leicht funkigen Anklängen, sehr bluesigen Touch und sehr rockigen, rauen Charakter in ihren Songs, die oft sehr schmürgelig sind. Das Stück ist so ein Schleicher, das ist eigentlich 6 Minuten noch was lang, also in der Gänze wäre es mal richtig schön für dich, Raul. Aber das ist für mich alles, was wir heute, also was ich jetzt heute hier vorgebracht habe, das ist alles Musik, die kann ich mir auf dem Sofa zur totalen Beruhigung anhören. So viel dazu. Das sind für mich absolute Favoritenstücke. Aber gut, das am Rande, also das habe ich jetzt nicht aus Spaß und Erfolg gespielt, sondern das ist Musik, die ich absolut verehre. Und wie gesagt, Zahnarzt oder Klangwunder, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, die Gruppe selber, die hat eine Vielzahl an Platten rausgebracht. 88, wie ich eben sagte, Cincinnati gegründet, aber gilt eigentlich als eine New Yorker Gruppe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind nicht mehr zusammen. Und Jerry Thiel, wie gesagt, hat einige Solo-Geschichten gemacht. Sie haben einige frühe Singles auf PCP Records gemacht, die sich alle lohnen. Das Stück, was ich sonst gespielt hätte, wäre Hot Blonde Cocktail gewesen. Das geht mit einem funky, sehr lustigen Riff los und bricht dann in so eine nicht ganz so extreme Refrain-Geschichte wie eben rein, es gibt auch ein tolles Video zu, kann man sich mal aufrufen im Netz, Hot Blonde Cocktail als Kontrast zu Burn Baby Burn beispielsweise. Aber wie gesagt, das war mein Text und ich muss gestehen, der Blues war hier ein Hauch zu spüren, ansonsten war es doch eher punkiger Trash, aber warum auch nicht?
Ja, nein, also ich fand es spannend, interessant, ist auch eine Musik, die ich mag, so die ich nicht jeden Tag höre, aber auch die kennt man teilweise auch aus anderen Kontext. Die gibt's auch in Filmen, entdeckt man, das ist eine situative Musik auch teilweise, die bestimmte Lebenssituationen oder gut illustriert und war eine sehr schöne und interessante Reise. Vielen Dank dafür.
Ja. Wir hoffen, dass jetzt nicht alle Hörer schon weggeschaltet haben.
Nein, ich glaube, es gibt nein.
Und Hörerinnen.
Ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich gebe meine Boxkarriere auf.
Na dann. Okay.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Raul.
Danke ebenfalls.
Danke, Jim.
Ja, ich danke auch allen Beteiligten und allen Hörern und Zuhörern.
Und bis zum nächsten Woche für eine neue Folge von
Was mit Rock?
Da sind wir.
Und
Vinyl.
So.
Da sind wir.
Meine Güte, sind wir abgestimmt.
Tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.